Der größte Kunde der Welt. Wer ist das? Und heute mal wieder im Studio der Uwe Rembohr. Wir können fast eine Uwe Rembohr-Show hier aus diesem Podcast mittlerweile machen. Ja. Ich begrüße dich recht herzlich und der größte Kunde der Welt, wer oder was das ist, das werden wir jetzt gleich noch klären. Und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und willkommen, lieber Uwe, zur nächsten Podcast-Episode Der größte Kunde der Welt. Wer ist das?
Ja, lieber Uli, vielen Dank, dass ich auch heute wieder da sein darf. Und herzlich willkommen auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin ja als Interimsmanager oft dafür verantwortlich, die Umsätze meiner Kunden anzutreiben. Und wenn man das tut, da überlegt man sich natürlich immer, wer könnte denn der Kunde sein? Und seit vielen, vielen Jahren habe ich da so eine echte Geheimwaffe. Oh, die ist wirklich eine Geheimwaffe, weil sich kaum einer kennt. Denn die wenigsten wissen eigentlich, wer der größte Kunde für ihr Produkt ist, den es überhaupt gibt. Ja? Wenn ich dich jetzt frage, Uli, könntest du dir vorstellen, wer der größte Einzelkunde der Erde ist? Also jetzt nicht als Person, sondern im Unternehmensbereich.
Ehrlich, niemand ein, weil Unternehmensbereich, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Apple oder vielleicht Samsung, weil die ja doch sehr, sehr viele Dinge einkaufen, einer der größten Kunden ist, oder vielleicht auch Microsoft, wobei Microsoft ja weniger Produkte einkauft, sondern eher entwickelt. Aber bei Apple ist es so, die brauchen ja Displays, die brauchen Cases, die brauchen Prozessoren und ja, als Weltmarktführer und braucht man da schon viele, viele, viele Utensilien. Und bei Samsung, ich meine, die verkaufen ja nicht nur Handys, die verkaufen auch Kühlschränke, die verkaufen Klimaanlagen, die verkaufen Gott und die Welt, ja. Ja. Und ich glaube, die machen irgendwie, wie viel Prozent macht Samsung vom südkoreanischen BIP aus? Ich weiß es gar nicht. Ewig viel. Ja, also hoher Prozentsatz. Ein Unternehmen hat sich völlig abhängig, die Koreaner, Südkoreaner. Und liege ich da richtig oder bin ich da falsch?
Ja, also die meisten Menschen würden an eine große Firma denken. Als ich studiert habe, da gab es noch mit Abstand eine Firma, das war die größte der Welt, das war General Electric, das wusste man. Und wenn da die Frage war, wer ist der Größte, dann war das immer GE. Ne? In der Tat, der größte Kunde der Erde ist gar keine Firma, sondern es ist die US-Regierung. So, jetzt kann man sagen, ja, oh gut, US-Regierung, klar, Regierungen geben viel Geld aus, aber die ist wirklich mit Abstand der größte Spender, größer als China oder Indien oder andere. Die haben ein Jahresbudget, das entspricht in etwa dem Bruttosozialprodukt von Frankreich. Ja. Die geben Tausende von Milliarden aus.
Rüstung ist ja ein großes Thema in Amerika und ist ja die größte Armee der Welt mit dem höchsten Rüstungsbudget. Ja, ich meine, irgendwie 10-mal höher als das, was die EU da zusammenbringt.
Ja.
Irgend sowas in dem Dreh rum. Das ist ja jetzt gerade, die Daten sind ja jetzt, die variieren ja jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation, die wir in der Ukraine haben. Beziehungsweise möglicherweise demnächst auch in Israel und im Nahen Osten. Aber was kaufen die denn noch außer Panzer und Waffen und Flugzeugträger und was weiß ich was?
Ja, also in der Tat ist natürlich, man denkt da immer an Rüstung, aber in der Tat ist die US-Regierung fast der größte Kunde für alles Mögliche, ja, von Klopapier bis Kleidung, von Computer bis Bürostühlen, von Autoreifen bis zu Getränken, keine Ahnung. Ja. Die kaufen alles, was Menschen brauchen und was Organisationen brauchen. Ja. Weil die versorgen natürlich ihre ganzen, nicht nur Soldaten, sondern auch Beamten. Die versorgen ihre Museen, ihre Forschungsinstituten, die Militärstreitkräfte und das auf der ganzen Welt. Denn die gibt es ja nicht nur in den USA, sondern gerade die Streitkräfte sind ja auf der ganzen Welt disloziert und die werden alle versorgt. Und Beispiel, ich habe mal vor vielen Jahren, war ein Kunde von mir ein Büromöbelhersteller und da war die US-Regierung der größte Kunde, die haben für mehrere hundert Millionen im Jahr Büromöbel gekauft. Ja. Die kaufen aber auch so Sachen wie zum Beispiel Kinderspielzeug, weil die ganzen Facilities, die Kasernen, die betreiben Kinderhorte und Schulen Ja, die betreiben Freizeiteinrichtungen wie Kegelbahnen, ja, Tankstellen, Burger King und alles, was dort gekauft wird an Betriebsmitteln, an Ausstattung, das kaufen die natürlich von privaten Unternehmen, von wo sonst. Und die große Frage ist natürlich, ja, wie kommt also man da rein?
In so einen Regierungsapparat reinzukommen, beziehungsweise halt bei den Einkäufern gelistet zu werden. Ich habe irgendwann mal eine Software gemacht für die NATO, irgendwann mal, also für irgendeinen Bereich, völlig egal welcher. Und das war schon richtig, richtig schwierig, da überhaupt den Fuß in die Tür hineinzubekommen, aus verschiedenen Gründen. Und dann war es so, dass hier in München gab es auch ein Unternehmen, das Hardware für die Ausstattung von Panzern produziert hat. Und da mussten die, das war eine Vorgabe, die Hardware-Komponenten, die dort verbaut worden sind, 10 Jahre vorhalten. Ja, also auch die alten. Egal wie die Entwicklung war, völlig egal. Diese Charge ist freigegeben und wenn jetzt da irgendwie bei so einem Panzer eine Festplatte ausfällt, dann konnte man die einfach 1:1 ersetzen, ohne irgendwas rumschrauben zu müssen. Also die Lagerhaltung ist da natürlich schon immens bei solchen Dingen, auch überhaupt reinzukommen. Beim Klopapier weiß ich jetzt nicht, ob man da auch irgendwie 10 Jahre Klopapier vorhalten muss. Aber, oder die Cola, das schmeckt ja dann nicht mehr, Lebensmittel. Ja, aber wie kommt man da rein? Schreibt man da eine Bewerbung und sagt, du, ich hätte, oder trifft man die Leute, wie es oftmals so ist, irgendwo in einem Zigarrenclub und brauche wieder Connections?
Ja, da sind wir Deutschen natürlich mit unserer Bürokratie traumatisiert und denken, so langwierig und schwierig, kompliziert und umständlich, wie es bei uns zugeht, geht es überall auf der Welt zu. Aber tatsächlich sind die Amis da unwahrscheinlich pragmatisch. In Washington D.C., da gibt es eine schöne Abteilung, die nennt sich GSA, geschrieben GSA. Und die steht für den ganz generischen Begriff General Service Administration. Und das ist nichts anderes als die Einkaufsbeschaffung von der US-Regierung an einem Knotenpunkt. Und du kannst da relativ leicht hineinkommen. Die GSA, die haben einen Schedule, eine Einkaufsliste, die ist, oh, ich weiß nicht, ist ein Kilometer lang, diese Liste im Internet. Und da steht für jedes einzelne Produkt von A wie Autoreifen bis Z wie Zahnbürste drauf, wie viel die im Jahr dafür ausgeben. Und dann kannst du erstmal als Hersteller schauen, rentiert sich das für mich? Das tut's meistens. Was brauchen die so? Was kaufen die ein? Und man kann als Hersteller, gibt es zwei Rahmenverträge. Der eine, der heißt Domestic. Damit kannst du die Regierung in den USA und weltweit beliefern. Aber um Domestic zu sein, da musst du ein amerikanischer Hersteller sein oder eine Firma, die in Amerika eine Niederlassung hat, weil die sagen, diesen Brocken, den geben wir gerne auch den amerikanischen steuerzahlenden Unternehmen. Aber was viel spannender ist, zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen in Deutschland hast, dann kannst du auf den sogenannten International Rahmenvertrag. Und der hat es in sich, denn zum Beispiel in Deutschland, es waren ja historisch die größte Community von Amerikanern eben nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben ja immer noch furchtbar viele. Und wenn zum Beispiel jetzt da so eine Basis wie Rammstein, ja, wo 50.000 Leute leben, wenn die jetzt irgendwas brauchen, dann können die das nicht in den USA bei ihren Lieferanten bestellen. Weil die Lieferanten, die sagen, also jetzt dort was hinliefern, ja, und dann wegen einem Bürostuhl den größten, den teuersten Schraubenzieher der Welt dahin fliegen in Form von Monteur und die ganzen Logistikkosten, das lohnt sich für uns nicht. Also suchen die lokale Lieferanten. Und diese lokalen Lieferanten, die müssen aber trotzdem natürlich gelistet sein. Und da die wenigsten wissen, dass es das überhaupt gibt und noch weniger wissen, wie man da reinkommt, ist es für die, die drin sind, natürlich fast wie eine Lizenz zum Gelddrucken, kann man sagen.
Ich habe irgendwann mal studiert, hatte so einen Nebenjob gehabt, ja. Und dieser Nebenjob, der brachte mich auch nach Grafenwöhr. Grafenwöhr ist oder war ein Truppenübungsplatz hier in Bayern, der Amerikaner. Und dort gab es auch, haben die ja noch offen? Ich weiß gar nicht, ob der noch offen ist. Ich glaube schon. Ja, ja.
Oh ja, ist ausgebaut. Ist der größte außerhalb der USA, okay. Der größte der Welt, Truppenübungsplatz.
Und da gab es auch einen Supermarkt und da gab es ausschließlich amerikanische Produkte. Und die wurden jedoch von einem inländischen, amerikanischen Unternehmen, nicht von einem, sondern von verschiedenen produziert. Wie kommen die denn da rüber? Also
Ja, bei diesen sogenannten PX-Supermärkten ist es wieder ein bisschen anders, weil natürlich amerikanische Konsumenten auch ganz gerne heimische Produkte weiterhin konsumieren. Und die werden dann natürlich schon importiert. Meistens machen das sogar die Streitkräfte selber, weil die sagen, naja, unsere Transporteinheiten, die Logistiker, die müssen ja sowieso auch üben. Dann fahren wir halt nicht übungshalber leere Container durch die Gegend, sondern wir importieren dann gleich das, was wir sowieso brauchen. Das ist ein Sonderfall, aber die kaufen genauso viel lokale Bratwurst aus Regensburg oder deutsches Sauerkraut. Das findest du vielleicht jetzt nicht im PX-Supermarkt, aber was sie sonst so brauchen als Organisation, das kaufen die alles lokal, ne? Und wenn die jetzt, sag ich mal, einen neuen Teppich brauchen, dann können die ja nicht in die gelben Seiten gucken und sagen, okay, in Landstuhl, wer ist denn da ein Teppichverkäufer, sondern die müssen auf gelistete Lieferanten zugreifen und die dann im Intranet sind und von denen die dann zu vorbestimmten Preisen bestellen können.
Aber das ist doch nichts anderes als eine, jetzt ein bisschen negativ gesehen, eine Subventionierung der amerikanischen Wirtschaft.
Eine Subventionierung der amerikanischen,
wieso? Wenn ich dort als GSA, wenn ich da alles zentral nur an Amerikaner gebe, kleine, mittelständische Großunternehmen, dann subventioniere ich die auch irgendwie damit. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass jeder Standort sagt, ja, ich kaufe selbst ein und oder ich verpachte die Ladenfläche an Lidl oder Penny oder Aldi oder keine Ahnung was.
Naja, gut, also klar, es ist eine Subventionierung, aber jeder Staat, wenn er es richtig macht, soll ja gucken, dass erstmal die eigenen Steuerzahler drankommen und die eigenen Unternehmen gestärkt werden. Da sehe ich jetzt nichts Schlimmes drin. Aber das geht ja nur, wenn du in USA selber verkaufen willst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Lieferant hier sein willst in Deutschland, dann kriegst du sehr wohl die Aufträge. Ja? Da würde ein amerikanisches Unternehmen auch gar nicht wollen, das wird dir viel zu umständlich. Ja, es sei denn, das sind große, teure Anlagen. Aber jetzt so Konsumprodukte oder Autoersatzteile oder Lebensmittel oder schlag mich tot, weiß nicht was, ja. Das kaufen die alles gerne lokal.
Ja, auch Sinn. Ja. Wie kommt man da rein?
Ja, müssen die auch. Ja, also es gibt eine Handvoll spezialisierter Experten, die eine solche GSA-Listung hinkriegen. Ich darf da in aller Unbescheidenheit sagen, ich bin da einer davon und ich glaube, in Europa gibt es nur zwei, die sich damit auskennen. Ein anderer, das ist ein Brite und der zweite bin ich. So war es jedenfalls noch vor ein paar Jahren. Da gibt es eben wirklich nicht viele. Schon kommt der Anruf, ja. Das liegt einfach daran, du musst dich da wirklich reinarbeiten. Das ist halt spezielles Wissen. Am Anfang habe ich diesen Vertrag gesehen, der war gefühlt so handbreit dick. Und ich habe die Worte gelesen und wusste aber nicht, was die für eine Bedeutung haben sollen. Ja. Und das Ding auszufüllen, das ist schon richtig Arbeit. So. Dann musst du da Verschiedenes vorbereiten, du musst eigene Preislisten machen, du musst die Sachen zusammenstellen, du musst es einreichen, dann wirst du eingeladen zu einem Gespräch nach Washington D.C., zu dem Zentraleinkauf, die da nochmal ein paar Fragen stellen und die auch die Leute kennenlernen wollen, und dann kriegst du den Award. Und wenn du diesen Award hast, ich habe das immer gesagt, das ist jetzt ein Jagdschein, das ist noch kein Blanko-Auftrag, das ist aber ein Jagdschein, weil dann kannst du nämlich mit diesem Schein hast du Zugang zu den Bases. Du kannst dann anrufen in Rammstein, kannst sagen, ja, ich habe gerade einen GSA-Vertrag für Trinkgläser bekommen. Ich würde mich gerne mal vorstellen, zu wem kann ich hin? Und dann kannst du damit auf die Bases rein, wo du normalerweise nicht mal durch den Zaun kommst und kannst da Geschäfte machen. Und die müssen dann auch von dir kaufen, weil die dürfen nur kaufen von denen, die gelistet sind.
Weil dann natürlich Trinkgläser anbieten. Kann ja auch sein. Oder hat man dann ein exklusives Recht für die Region Europa oder Deutschland?
Nein, exklusives Recht gibt es da nicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht vereinbar mit freiem Wettbewerb und der Vorstellung, die man so hat. Da gibt es natürlich auch Wettbewerb, das ist klar. Und gegen den musst du antreten. Aber du hast natürlich einen wesentlich kleineren Wettbewerb als auf dem freien Markt. Ja, weil wenn du in Deutschland vielleicht 50 Anbieter hast von Trinkgläsern, dann hast du vielleicht auf diesem speziellen Kundengelistete vielleicht drei. Ja, weil das hat Da wissen ja die wenigsten davon. Und das ist ja gerade auch der Vorteil und das Schöne an dieser exklusiven Kiste. Ja, vielleicht ist sie jetzt nach dem Podcast nicht mehr ganz so geheim wie früher. Aber ja, also da hast du schon ein bisschen geschützteren Raum. Ha? Und die wenigsten tun sich das auch an, weil es ist richtig Arbeit, da reinzukommen. Aber dann kannst du auch richtig Kohle machen.
Die Zahlungsfreudigkeit der Amerikaner aus, wenn es um den Ausgleich von Rechnungen geht. In Deutschland ist es ja manchmal so, dass Unternehmen pleite gehen, weil der Staat seine Rechnung nicht bezahlt oder plötzlich irgendwas uminterpretiert wird oder ja, der Mitarbeiter erkrankt ist, versetzt wurde, der das freigegeben hat, vielleicht gar nicht die Freigabemöglichkeit hatte und, ja. Da gibt es ja ganz viele Klagen. Jetzt beispielsweise aktuell Corona, ja, was die Masken betrifft. Und ja, die sind jetzt plötzlich nicht mehr so gut und so weiter und so fort. Ja, da gehen ja auch Unternehmen pleite. Wie schaut die Zahlungsfreudigkeit der GSA aus, beziehungsweise halt der Base?
Ja, also ganz wunderbar. Ja, absolut das Schönste überhaupt. Die zahlen pünktlichst 30 Tage. Und ist auch nicht so, wie es oft heißt, dass man bei Regierung und bei Großvolumen dann preislich die Hosen runterlassen muss, sodass man nichts mehr dran verdient. Sondern ganz im Gegenteil. Während viele öffentliche Behörden sonst wo eine sogenannte Best-Price-Einkaufspolitik haben, haben die Amerikaner das sogenannte Best-Value. Was heißt das? Ein Einkäufer hat es mir mal so beschrieben. Der hat gesagt, Herr Rembohr, wenn wir Sachen brauchen für unsere Soldaten da draußen, da wollen wir das Beste, was es gibt am Markt. Ich will nicht, dass wenn die in der Schusslinie stehen und einen Graben ausheben, dann der Billigbagger den Geist aufgibt. Und wir können auch nicht die Gehälter zahlen der freien Wirtschaft, aber dafür kriegen die besten Arbeitsmittel und die beste Verpflegung und das Beste von allem. Weil es sind hochspezialisierte Leute, die wir halten wollen und die riskieren Leib und Leben und für die ist uns nichts zu schade. Und da haben die eben diesen Best-Value-Ansatz. Da hat auch mal ein schlauer Mensch ausgerechnet, dass es halt billiger ist, gleich Qualität zu kaufen als das Billigste und das dreimal reparieren und viermal ersetzen zu müssen. Ein so gesunder Menschenverstand, den man sich bei anderen Regierungen wünschen würde, aber das sind die Amis wirklich pragmatisch und das ist auch deswegen, was mich da so begeistert, wenn man mit denen Geschäfte macht. Du hast eine komplett andere das Mentalität, die, ja, wenn es um sowas geht.
Zweimal oder vielleicht sogar dreimal. Ich beispielsweise verwende für Heimwerker-Geschichten nämlich eine, also nur blaue Bosch. Ich sage, wir dürfen ja ihren Namen nennen, ja, weil sonst ist ja alles Unsinn. Und Makita. Und da gibt es keinen Ausfall. Die Dinge haben Kraft. Das ist wartungsarm, wenn nicht sogar wartungsfrei. Einfach in der Bedienung und. Und ich dachte auch mal, du gehst mal zu so einem Supermarkt und kaufst dir dort eine Stichsäge. Ich habe das Ding nach einer Woche genommen und habe es weggeschmissen. Ich habe gesagt, was ein Dreck. Ja. Und ja, was lernen wir daraus? Best Value. Ja, kostet ein bisschen mehr, ja, aber man hat aber auch entsprechend länger an dem Werkzeug, an der Maschine, an was auch immer, am Trinkglas, hat man auch mehr Freude. Weil wenn Trinkglas... Bleiben wir beim Trinkglas. Wenn das mal runterfällt, dann kann es sein, dass es in 1000 Teile zerspringt. Und wenn es ordentlich gemacht ist, wenn es entsprechend massiv ist, dann fällt es runter und fertig. Hebt es wieder auf.
Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ja, und das zieht sich eigentlich quer durch. Wenn man jetzt gelistet ist da drin, dann gibt es da auch ganz interessante Netzwerke und Messen. Es gibt viele, viele Messen, die nur zugänglich sind für gelistete Lieferanten. Die finden meistens auf einer Base statt. Also in Stuttgart findet in Deutschland immer eine statt. In Heidelberg hat eine stattgefunden. Hochinteressant, hochspannend. Ist man unter sich, kann man gut Geschäfte machen. Denn das sind sogenannte Dispositionsmessen, da werden Aufträge direkt geschrieben. Ne? Weil auf so einer Messe, da kann jetzt nicht irgendein Soldat sagen, ach, heute habe ich nichts zu tun, aber so eine Messebesuch wäre mal ganz gut, da drüber zu schlendern, das funktioniert da nicht. Ne? Das können nur die Entscheider und die Generäle und Einkäufer, die da hingehen, die gehen dahin mit dem Grund. Ja, die haben eine Shoppingliste und müssen einkaufen. Und da ist das eine hocheffiziente Geschichte. Und es gibt eben übrigens auch ganz Netzwerke, die wie bei uns oft mal, du hast vorhin die berühmte Zigarre oder den Golfplatz genannt, ne, es gibt in Deutschland das American Corps of Engineers. Die veranstalten regelmäßig Golfveranstaltungen und Charity-Abende. Da sind die Lieferanten auch immer mit eingeladen. Da kannst du genauso networken und außerhalb mal ein bisschen links und rechts vom Business was reden, wie in einer anderen Umgebung. Aber halt immer mit der Maßgabe, ja, du hast eigentlich immer mit potenziellen Kunden zu tun.
Kann es auch sein, dass man aus der GSA wieder rausfliegt?
Also theoretisch schon, das habe ich aber noch nie erlebt.
Ist oder nicht zum bestellten Liefertermin halt geliefert wird. Ich meine, wie bei jeder Kundenbeziehung, wenn du unzufrieden bist mit einem Lieferanten, schaust du dich nach einem anderen Lieferanten
um. Ja, die würden dann vielleicht, da würde jetzt der Major in Rammstein vielleicht nicht mehr bei dir bestellen, aber du würdest jetzt nicht aus der Listung rausfliegen. Ja. Also aus der Listung rausfliegen könntest du eigentlich nur, wenn du dich als Firma irgendwie unethisch oder illegal verhalten hast. Ja, weil da sind die ganz arg drauf. Ne? Du würdest, es geht eins zum Beispiel auch, du würdest nicht als chinesische Firma so einen Vertrag bekommen, weil die US-Regierung mit ihrem Geld nur demokratische Systeme unterstützt. Die würde jetzt nicht kaufen von Nordkorea oder von China. Ja. Bizarrerweise würde sie aber auch nicht aus Monaco kaufen, weil Monaco ist eigentlich aus deren Sicht auch eine Diktatur, denn da ist einer, der das Sagen hat, es ist keine Demokratie. Also so ein paar Stilblüten.
Ich meine, Monaco, das ist jetzt auch nicht als Industriestandort irgendwie bekannt. Nicht unbedingt, ja, und dann machst du deine
nicht unbedingt,
ja. 2 Kilometer weiter hinter der Grenze zu Frankreich auf, weil das ist ja, dann kann man auch hinkriegen. Was kostet denn so eine Unterstützung, wenn man das sagen kann? Ist das prozentual oder ist das irgendwie ein Pauschalpreis oder ist, bei wie ist das?
Nee, prozentual wäre, glaube ich, sehr teuer, weil die Umsätze, die da gemacht werden, das wäre auch nicht richtig, wenn du da prozentual in alle Ewigkeit mitschneidest für etwas, was du einmal machst. Ja. Also was wir hier berechnen für so eine Listung, das sind 30.000 Euro, das ist ungefähr ein halbes Jahr Arbeit, inkludiert auch die Kosten für den Flug nach Washington, das übernehmen wir immer für eure Kunden, weil wir uns da auskennen, wissen, wie wir mit wem da reden müssen. Und die kriegen dann einfach den fertigen Vertrag und wir stellen die dann auch bei den Bases vor und networken die da rein, gucken, dass die da auf die ersten Messen und Veranstaltungen kommen schulen die auch ein bisschen ein auf das Thema, weil da musst du auch schon wissen, mit wem man da redet und wie die Abläufe sind. Das hat so ein paar Eigenheiten. Aber das lohnt sich in der Regel um ein Vielfaches, logischerweise. Ein Nebeneffekt ist, wer einmal dort gelistet ist, der darf auch verkaufen an die Organisationen, bei denen die US-Regierung Mitglied ist, zum Beispiel die UN oder die OPEC oder das internationale Kaffeekonzil. Das sind alles große Organisationen. Und wenn du da zum Beispiel Computer verkaufst oder Schreibwaren oder was weiß ich an solche Organisationen, da hast du da einen riesen Pool von potenziellen neuen Kunden, von denen viele deiner Mitbewerber nicht mal wissen, dass es die gibt, während du dann schon drin gelistet bist. Also das ist ja wirklich ein hochspannendes Thema.
Wenn man sich nachher irgendwie als Anbieter bei der UN oder anderen Organisation vorstellt und man sagt, ich habe schon eine GSA, dann ist das auch ein Merkmal, das ja vielleicht dich nach vorne bringt.
Und du hast natürlich ein hervorragendes Marketing, denn wenn du dich branden kannst als Lieferant von der US-Regierung oder der NATO oder der UNO, das ist natürlich schon ein Renommee, ja, weil da musst du was richtig gemacht haben, dann bist du eine große Nummer. Ne? Und da gibt's auch so ein GSA-Zeichen, da dürfen sich dann die Lieferanten damit ausstatten und branden. Und wenn du in Amerika auf irgendeine Messe gehst, dann siehst du das ganz oft. Das ist so ein weißes Rechteck, da steht blau drauf GSA. Und dann ist oben ein blauer Stern drauf und dann wissen die Insider, aha, der ist gelistet als Lieferant bei der US-Regierung.
Oder auch von einem Geheimdienst oder einer der Geheimdienste nachher auch irgendwie durchleuchtet oder ist das denen völlig egal? Oder weiß man das nicht? Eigentlich nicht, dass ich was zu verbergen
habe. Also, Interesse halber. Also du wirst geprüft, ja. Die prüft das schon anhand der Unterlagen, weil zum Beispiel, wenn du dich jetzt aus Deutschland bewirbst und sagst, ja, ist meine Firma, da müssen die schon prüfen, dass du nicht eine Geldwäschefront der Mafia bist und da einfach nur einen Scheinladen hast. Ja. Da brauchst du musst mindestens 5 Jahre am Markt sein, ja. Du musst profitabel sein, darf es nicht insolvent gewesen sein, musst halt ein paar Bilanzen, Jahresabschlüsse nachweisen.
Oder sonst wohin geliefert haben wahrscheinlich.
Es gibt, ja, Russland stand eine große Zeit jetzt nicht auf der Ausschlussliste, im Augenblick höchstwahrscheinlich schon, ja, aber das kommt aufs Produkt an, ja, ich sag mal, Rüstungsgüter logischerweise ist tabu, ne, aber ich glaube, den ist jetzt relativ wurscht, ob du der Klopapier nach Russland verkaufst, ja. Aber ja, ob von Geheimdiensten durchleuchtet, glaube ich, die Arbeit machen die sich nicht. Das könnte ich mir höchstens vorstellen bei sehr sehr heiklen Rüstungsgütern oder IT-Technologie, wo es wirklich drauf ankommt, wer da die Protagonisten sind. Aber da vergeben sie dann bei solchen Mission-Critical-Products, wie das heißt im Fachenglisch, vergeben sie das eher an Amerikaner. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Botschaft gebaut wird im Iran, ja, dann fliegen die Bauarbeiter von USA ein. Da lassen die keinen Lokalen hin. Ja, ne, warum nur? Weil man hat mal eine Erfahrung gemacht bei der Botschaft in Russland. Die wurde von russischen Bauunternehmern gebaut. Da haben sie mit dem Zement gleich die Abhörwanzen eingegossen, gleich von vornherein.
Wenn wir gerade dabei sind, dann hauen wir noch ein paar Wanzen mit rein, ja?
Genau. Nee,
macht natürlich auch Sinn, ganz klar. Und spannende Geschichte. Und wie groß ist das Volumen, das da ist? Du hast vorhin was gesagt, ich habe es aber wieder vergessen, altersbedingt.
Ja, also altersbedingt. Aber siehst du, das ist das Schöne, man, die besten Witze sind die, die man über sich selber macht, ja, nie auf das Konto anderer, ja, das schätze ich so bei dir auch, das ist wichtig. Also mein Wissen ist jetzt 2-3 Jahre alt, damals waren das 7.500 Milliarden, was die im Jahr ausgeben. Also wenn es dir so geht wie mir, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen die Zahl hat, müsste ich mir aufschreiben. Und selber egal, was du verkaufst, ja, ob Gasmasken oder Schraubenzieher, Ob Werkzeugkisten oder Autoreifen, da hast du genug Potenzial.
7,5 Billionen. Ja. Und also deutsche Billionen, keine amerikanischen Billionen, das ist ja ein Unterschied. Und ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist, dass sich das ja vermutlich Richtung 10 Billionen jetzt orientiert, aufgrund der aktuellen Lage auch. In der Ukraine gibt es ja entsprechende Unterstützungen. Und ja, spannende Geschichte. Super spannend. Und was mich ja wundert, ist, dass andere Länder, beispielsweise jetzt hier die GSA, die kriegt das, oder Amerika, die kriegen das irgendwie hin und wir sind zu blöd, einen Flughafen zu bauen. Ja, das verstehe ich. Ja. Warum schaffen es andere Länder, effektiv und effizient zu arbeiten, auch völlig egal in welchem Bereich, nur wir hier in Deutschland bauen uns ein Apparat auf. Jetzt wollten sie ja, dass es für das Kindergeld irgendwie die Umrechnung, wollten sie ja, Gott sei Dank ist es vom Tisch, 5.000 neue Stellen.
Statt Bürokratie abzubauen, schaffen wir Bürokratie und bauen sie auf. Ne?
Finde ich völlig faszinierend.
Ist bekloppt.
Oder wenn man sich anschaut, Dell und Apple, die sitzen irgendwie in Irland und die beliefern den komplett europäischen Markt, ja, per was auch immer. Und wenn du da was bestellst, ist es 2-3 Tage später bei dir. Gut, die haben noch überall Niederlassungen, aber die schaffen das dann doch. Ja. Und wir kriegen irgendwie nichts mehr auf die Reihe. Also ich komme mir manchmal vor wie so ein Entwicklungsland.
Also es gibt Tendenzen, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir teilweise Eigenschaften haben wie ein Entwicklungsland.
Ja? Ja. Du hast mir gerade gesagt, dass ihr demnächst eine neue Internetleitung erhaltet, die mehr Power hat. Ja. Wir haben hier, also ich habe hier eine 100.000er Download und 40.000 oder 50.000 Upload. Und der Ex-Freund von meiner Nichte, der war hier, der arbeitet bei einer großen Suchmaschine in Seattle, ja, wer das sein mag. Und da hat er gesagt, was habt ihr für Leitungen hier? Ich meine 100.000 runter und 40.000 hoch. Hat er gelacht, sagt er, warum ist das unterschiedlich? Warum ist das nicht synchron? Ja. Und keine Ahnung, ja, wird halt Geld verlangt. Ich glaube, wir haben auch die höchsten Internettarife, die es irgendwie auf dem Planeten zu kaufen gibt. Ja, ist so. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie es auf die Reihe kriegen. Es funktioniert irgendwie, es könnte aber besser sein. Aber zurück zur USA. Macht man sich da nicht irgendwie auch als Unternehmen abhängig, dann, wenn man nur den einen als Kunden hat, die GSA oder halt die ganzen Bases?
Also wenn man das machen würde, würde man sich in der Tat abhängig machen. Das Erste, was ich ja meinen Kunden immer sage, ist, ihr müsst euer Risiko diversifizieren. Traditionell so deutscher Mittelständler, der hängt total am deutschen Markt, dann exportiert er vielleicht noch ein bisschen nach Österreich und auf einer Messe verkloppt er mal einen Container da und dahin. Aber das ist ja keine strategische Geschäftsentwicklung. Ja. Wenn du dir die Unternehmen anschaust, die relativ krisensicher sind und auch groß geworden sind, dann sind das Unternehmen, die gibt's weltweit. Weil wenn du jetzt ein deutscher Mittelständler bist und du bist auf 15 bis 20 Märkten etabliert, dann kann auch ein Markt oder zweimal wegkrachen und was passieren, da bist du nicht bedroht. Da hast du zwar einen Verlust, da hast du eine Delle, die tut weh, aber du bist nicht bedroht. Wenn du aber jetzt nur vom deutschen Markt abhängst und da passiert irgendwas und fängst dann erst an, dir einen Export aufzubauen, dann hast du aber ganz schlechte Karten. Und genauso natürlich, wenn man so zu so einem begehrten GSA-Auftrag kommt, dann ist es toll, aber da sollte man sich keineswegs auf diesen Lorbeeren ausruhen und sagen, jetzt mache ich nichts mehr anderes. Ja. Das ist grundsätzlich nicht ratsam als Unternehmen.
Ich habe einen Podcast mit dem Uwe Rembohr. Ja? Und zwar hatten wir einen Podcast über internationalen Vertrieb. Ja, wir erinnern uns. Und warum, wieso und weshalb man das durchführen sollte aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast. Und Diversifikation, das kennen auch Anleger, Privatanleger zum Beispiel, wenn es um Geldanlagen geht. Also du solltest Aktien haben oder ETFs, Immobilien, Gold und vielleicht das ein oder andere Bitcoin. Ja. Dass man da genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, dass wenn einer der Wachstumsmärkte, sage ich jetzt mal, wegbricht, dass der andere halt dann da ist und das Ganze wieder auffängt. Beispielsweise Bitcoin geht gerade wieder runter, Gold geht irgendwie in ungeahnte Höhen und schon gleicht sich das Ganze wieder aus. Und nichts anderes sollte man bei seinem Unternehmen auch machen, weil sonst stehst du plötzlich da, wenn der Hauptauftraggeber wegbricht, dann kannst du vielleicht mal die Hälfte oder 90% der Belegschaft entlassen, weil, ja, Pech gehabt. Ne? Ja, das sind dann Managementfehler. Und wie gesagt, oder du hast es wie gesagt, man kann da auch unterstützend tätig werden, du kannst es. Und wie kann man dich denn kontaktieren, lieber Uwe?
Ja, also in den Shownotes, da steht sicherlich irgendwo meine E-Mail-Adresse. Da kann man mich finden. Man kann mich auch einfach googeln, Uwe Rembohr. Da findet man meine Kontaktdaten, zumindest ganz oben LinkedIn und meine Webseite. Und da kann man sich Informationen abholen. Wie gesagt, mache ich mit Kollegen seit vielen, vielen Jahren und bin da auch ganz gut vernetzt. Und das Schöne ist, man kann wirklich vorher einem interessierten Kunden sagen, wie viel von seinem Produkt im Jahr eingekauft wird. Das heißt, er hat nicht das Risiko, dass er vielleicht viel Geld ausgibt für eine Listung und dann feststellt, das kaufen die ja gar nicht oder nur für 3,50 Euro im Jahr, sondern du kannst ganz genau sagen, was für eine Art Produkt in also welchem Volumen pro Jahr gekauft wird. Und
Brushes, glaube ich, Zahnbürste, ja.
Ja, die sagen dann zum Beispiel, ja, letztes Jahr haben wir 5 Millionen Zahnbürsten der mittlere Härtegrad gebraucht und 20 Millionen Tuben Zahncreme mit Fluor, keine Ahnung. Und dann kannst du überlegen, aha, habe ich das Produkt und lohnt sich das für mich? Ne? Woanders kannst du natürlich, im normalen Wirtschaftsleben ist ja oft so, dein Kunde, der verspricht dir vielleicht, was er dir alles abnimmt, dass er einen guten Preis kriegt, aber eine Garantie hast du nie. Meine, ja.
Einen großen Automobilhersteller, ja, von dem weiß ich das, dass der hergeht und sagt, lieber Dienstleister, wenn du uns Computer verkaufst, dann möchte ich bitte deine Einkaufspreise sehen, die du hast. Und die erkundigen sich dann auch, ob das stimmt, was da steht, ja. Und dann darfst du so und so viel Prozent draufschlagen, weil du hast ja auch ein bisschen Arbeit, ja. Und dann kaufen wir das vielleicht. Ja.
Also bei den Amis funktioniert es so, wenn du deinen Preis abgibst, dann musst du deinen besten Preis für deinen besten Kunden hernehmen und 1 Cent billiger sein. Weil die US sagen, wir sind der Größte, wollen wir auch den besten Preis, aber die verlangen jetzt nicht, dass du nichts mehr dran verdienst, sondern sie sagen, 1 Cent weniger als den besten Preis für deinen besten Kunden und es ist in Ordnung, es qualifiziert dich.
Wenn es bei amerikanischen Unternehmen bestellt wird, es bleibt ja im Zyklus. Ne? Es bleibt ja in dem Bereich. Dadurch können die Unternehmen wieder expandieren, sie können wieder Arbeitsplätze schaffen. Sie wissen, wir haben einen sicheren oder wahrscheinlich sicheren Auftraggeber, wir können planen und damit wächst dann das ganze Ding wieder weiter.
Das ist eigentlich das, was ein Staat machen sollte, antizyklisch investieren in die Wirtschaft. Ja. Früher haben die das in Deutschland auch noch richtig gemacht. Wenn die Wirtschaft geschwächelt hat, wurden Straßen gebaut, wurden Schulen gebaut, wurde die Infrastruktur verbessert, wurde die Eisenbahn verbessert. Dadurch hat man viel Nachfrage geschaffen. Durch die Nachfrage war wieder Steuern da, war wieder Gehälter da, die ausgegeben wurden. Ja. Heute haben wir irgendwie eine andere Strategie, die sich mir noch nicht erschlossen hat. Wir treiben im Augenblick gerade die Unternehmen ins Ausland durch zu hohe Steuern, Energiepreisen.
Ja, du hast studiert, oder? Du hast
ja, wahrscheinlich habe ich damit schon einen Vorteil unseren Politikern gegenüber. Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, deshalb kannst du es nicht verstehen.
Ja. Ach so, das verstehen die unter überqualifiziert. Jetzt blicke ich da durch.
Ja, deshalb kannst du nicht verstehen, was da gerade passiert. Ja, das ist so. Haben wir irgendwas vergessen?
Nein, es gibt noch sehr viele Informationen über die GSA, aber die wäre abendfüllend. Aber ich glaube, wenn der ein oder andere sich mal für sich überlegt, wenn ihm Umsätze fehlen oder das schwierige Umfeld im Augenblick ihm große Sorgen bereitet, wäre, glaube ich, für viele Unternehmen eine GSA eine sehr geeignete Alternative, um zu neuen Umsätzen zu kommen und vor allen Dingen zu sehr profitablen Umsätzen.
Und es gilt für kleine.
Es gilt für kleine und für große Unternehmen. Es gibt da keine Mindestgröße. Du musst nur mindestens 5 Jahre existiert haben.
Ja,
gut. Eigentlich schon. Ja.
Und wenn nicht, dann wartest du halt ein bisschen, ja, bis du da reinkommst. Das ist ja halb so wild. Ungefähr 30.000 Euro plus minus, ja, haben wir gerade gehört, kostet der ganze. Die ganze
dauert ungefähr 6 Monate und danach kann man loslegen.
Plus, minus, man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Vielleicht mal wieder ein Virus oder ein Flugverbot oder was weiß ich was. Ja, aber so im Schnitt 6 Monate. Perfekt. Haben wir, also vergessen haben wir da nichts. Abendfüllend könnten wir es gestalten, aber wir wollen ja nur einen Überblick geben, was das überhaupt ist. Und ich habe heute mal wieder viel gelernt vom Uwe. Ich wusste nicht, dass es der größte Auftraggeber ist, die amerikanische Regierung oder der Staat an sich. Und ja, finde ich super, super spannend. Und wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch angesprochen fühlt und sagt, hey, das wäre was für mich, ich gehe mal zur GSA oder erkundige mich mal, dann ist der Uwe euer Ansprechpartner. Ich bedanke mich bei dir, lieber Uwe, für diesen aufschlussreichen, interessanten Podcast und natürlich auch für bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt.
Servus. Ja, lieber Uli, vielen Dank, dass ich da sein durfte und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielen Dank fürs Reinhören.